Wir schauen uns heute Morgen eine besondere Umkehrgeschichte an. Es ist schon angedeutet worden. Da wird einer der größten Feinde der Christenheit, der Gemeinde, einer der größten Feinde Jesu, ein Freund Jesus, von Jesus. Eine Geschichte, die berühren kann. Und ich mute euch heute Morgen einen etwas längeren Text zu, den ihr aber auf Folie mitverfolgen könnt. Apostelgeschichte 9. Und zwar die Verse 1 bis 20. Es geht um Saulus, den ihr wahrscheinlich unter dem Namen Paulus kennt. Das eine ist die hebräische Version, das andere ist die lateinische Version. Die Bekehrung des Saulus. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn weiterhin voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre zu suchen und sie gegebenenfalls Männer wie Frauen festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. Die Stimme sagte, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« »Aber steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh nur hin. Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel nun er für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Saulus war erst ein paar Tage bei den Jüngern und Jüngerinnen in Damaskus. Da ging er auch schon in die Synagogen und verkündete dort Jesus als den Sohn Gottes. 3 Tage lang lässt Jesus Saulus in der Dunkelheit schmoren. 3 ist manchmal so eine Zahl, die eine Veränderung mit sich bringt. Ich kenne Eltern, die ihre Kinder so erziehen. Also wenn Kinder nicht das tun, was die Eltern ihnen so empfohlen haben oder angeordnet haben, dann sagen sie schon mal, ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Und oh Wunder, manchmal passiert es, sie folgen. Ich will jetzt nichts über die pädagogischen Werte dieser Erziehungsmethode hier sagen, aber offensichtlich funktioniert sie. Im Alten Testament wird von dem Propheten Jona erzählt, 3 Tage im Bauch eines Fisches, vermutlich ein Wal. Ja, ein Wal ist kein Fisch, ich weiß, aber das Alte Testament macht diese Präzisierung nicht. Jedenfalls 3 Tage im Bauch eines Fisches und es heißt, er betete. Und in seinem Leben kommt es zu einer großen Veränderung. Er hört nicht nur Gottes Wort, sondern er tut es auch, macht sich auf den Weg nach Ninive, nimmt den Auftrag Gottes an und verkündigt dort das, was Gott ihm aufgetragen hat. Jesus ist am dritten Tage auferweckt. Eine der größten oder vielleicht die größte Veränderung, die diese Welt überhaupt erlebt hat, dass der Tod besiegt ist, dass das Leben das letzte Wort hat, dass wer an Jesus Christus glaubt, ewiges Leben hat, erfülltes Leben, am dritten Tag auferstanden. Dieser Paulus, dieser Saulus braucht 3 Tage, ohne dass er etwas sieht. Wer sein Augenlicht plötzlich verliert, der kommt schon mal in Panik, der kommt in die Krise, plötzlich nichts mehr sehen zu können und damit einen der wesentlichen Sinne des Lebens zu verlieren. Von jetzt auf gleich ist dieser Mann auf die Hilfe anderer angewiesen, wo er doch gerade vor Kraft strotzend sein Leben selbst in der Hand hatte. Jetzt muss er sich helfen lassen, zurückgezogen auf sich selbst und mit diesen Sätzen, die Jesus ihm mitgegeben hat, im Haus des Judas. Saul, Saul, was verfolgst du mich? 3 Tage muss er nach Antwort suchen, die er auf diese Begegnung mit Jesus geben möchte. Und zugesagt war ihm, dass er Besuch erhalten wird. 3 Tage lang ein Leben bedenken, auf sich geworfen. Sich damit auseinandersetzen, dass das, was er bisher als den größten Irrtum und die größte Irrlehre verstanden hat, plötzlich ihn eingeholt hat als Realität und Wahrheit. Seine ganzen Überzeugungen standen auf dem Spiel. Sein ganzer großer Lebensinhalt war es, Christen zu verfolgen und aufzuzeigen, dass diese neue Lehre eine Irrlehre ist. Sein ganzer Eifer war da hineingeflossen. Mag sein auch, dass er von seinem Theologieprofessor in Jerusalem, Gamaliel hieß er, viel gelernt hat. Aber eins hatte Paulus von Gamaliel nicht übernommen, nämlich seine Milde und seine Weisheit. Denn als es in Jerusalem einmal zu einer schwierigen Situation kam und die Jünger vor Gericht standen, die Jünger Jesu, und eigentlich ein Urteil gesprochen werden sollte, dass sie getötet werden oder zumindest ihnen verboten wird, von diesem Jesus zu reden, da war es dieser Gamaliel, also der Mann, der Professor, wo Saulus gelernt hatte, studiert hatte, der sagte, tut diesen Männern nichts. Wenn das, was da geschieht, von Gott ist, könnt ihr es nicht aufhalten. Und wenn es nicht von Gott ist, wird es eh untergehen. Von dieser Weisheit hatte Saulus nichts mitbekommen. Er war auf der anderen Seite. Er hatte sich zu einem Hardliner entwickelt. Er wollte nicht warten und untätig herumsitzen, um herauszufinden, was da passiert. Er hat selbst Hand angelegt. Er wollte die Dinge radikal verändern. Er schnaubte, hat Luther übersetzt, und wütete. Er war offensichtlich wie von Sinnen. Radikale Religionsanhänger hat es zu allen Zeiten gegeben. Und möglicherweise ist Salman Rushdie einem solchen zum Opfer gefallen in den letzten Tagen. In Jerusalem hatte Saulus sich ausgetobt. Jetzt war Damaskus dran. Ein Säuberungsprozess sollte endlich Ruhe bringen. Die Christen sollten aus der Synagoge ausgegrenzt werden, vertrieben, wenn möglich nach Jerusalem verschleppt, um ihnen dort den Prozess zu machen. Die Christen damals mussten offensichtlich klug sein, auf der Hut sein, schlau wie die Schlangen und im Gebet dicht bei Jesus dran, um mit dafür zu beten, dass Jesus diesem Mann seine Grenzen zeigt und dem Treiben ein Ende setzt. Und tatsächlich, Jesus tut das, anders als erwartet, auf eindrückliche Art und Weise. Er vernichtet den Gegner nicht, sondern er versucht, ihn zu gewinnen. Er tut das in der Art und Weise, die dieser radikale Typ versteht. Nämlich selber mit einer sehr deutlichen, machtvollen Demonstration. Stellt sich dieser Jesus dem Saulus in den Weg. Er fällt auf die Erde, hört eine Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und die Anrede macht deutlich, dieser Jesus kennt ihn, diesen Saulus, der seine Gemeinde so bedrängt und so hartnäckig verfolgt. Und während Menschen in der Begegnung mit Jesus in der Regel sehend geworden sind, wird dieser Mann blind. Auf einen groben Klotz gehört schon mal ein grober Keil. Bis er wieder sehend wird, braucht es Zeit. Seine Dunkelheit hat eine Bedeutung. Er soll nicht abgelenkt werden. Er soll sich auf das einlassen und konzentrieren, was er erlebt hat. Er soll sich mit dem beschäftigen, was auf dem Weg nach Damaskus passiert ist und was Jesus ihm gesagt hat. Und deshalb setzt Jesus ihn außer Gefecht. Sein Vorhaben, Christen ausfindig zu machen und gefangen wegzuführen, ist erstmal gestoppt. Kampfunfähig. Manchmal führt Jesus in diese Verunsicherungen hinein. Manchmal braucht es das, dass Menschen mal durchgeschüttelt werden, um wahrzunehmen, wo sie denn eigentlich stehen, auch gerade in ihrer Beziehung zu Gott. Dieser Mann war anders offensichtlich nicht zu gewinnen. Selbst ein Stephanus, von dem es heißt, dass er sehr überzeugend predigen und reden konnte, hat es nicht geschafft, einen Saulus zu überzeugen. Und als Stephanus getötet wurde, stand dieser Saulus dabei und hatte Gefallen an seinem Tod. Manchmal werden Menschen durchgeschüttelt, um neu ins Fragen zu kommen. Und manchmal frage ich mich auch heute, ob wir nicht gerade durchgeschüttelt werden mit verschiedensten Ereignissen, die uns beschäftigen und die uns verunsichern, wo wir merken, wir haben viele Dinge nicht in der Hand. Das fing mit Corona an, ging mit dem Krieg in der Ukraine los. Und jetzt geht es um die Frage, wie wird es weitergehen? Es geht um die Trockenheit, die wir gerade erleben. Die Flüsse verlieren an Dynamik und Kraft und Tiefgang. Also es ist die Frage, was passiert da gerade mit uns? Und vor allen Dingen auch die Frage, was macht das mit dir? Und könnte es sein, dass es etwas an Verunsicherungen in deinem Leben gibt, wo du dich fragst, was gibt mir eigentlich in dieser Zeit Halt? Was könnte mich tragen? Und vielleicht ist es auch eine Frage, die Gott in dein Leben hineinstellt, durch diese ganzen Ereignisse, die uns verunsichern. Mich jedenfalls verunsichern sie und sie machen mir auch Sorge und Angst. Was auffällt, Jesus solidarisiert sich hier mit seinen Leuten. Während Saulus die Christen verfolgt, macht Jesus deutlich, Saul, du verfolgst nicht nur meine Leute, sondern du verfolgst mich selbst. Jesus identifiziert sich sozusagen mit seiner Gemeinde. Das muss man sich auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Jesus sagt, stell sich so dicht an deine Seite, dass er sich mit dir identifiziert, an deiner Seite ist. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an, hat Gott einmal im Alten Testament seinem Volk zugesagt. Hier wird es sichtbar, dass es auch für das neutestamentliche Volk Gottes gilt. Aber es geht Jesus nicht nur darum, eine Verfolgungswelle zu stoppen, sondern er will einen begeisterungsfähigen und leidenschaftlich kämpfenden Mann für das Evangelium, für ihn selbst gewinnen. Denn wer so leidenschaftlich Christen verfolgt, was könnte daraus für ein Segen sein, wenn er leidenschaftlich von diesem Jesus weitererzählt? Mit seiner theologischen Ausbildung bei Gamaliel ist Saulus bestens vorbereitet. Er kennt das Alte Testament aus dem FF, hat vieles auswendig gelernt. Und was wäre, wenn er zum Glauben an Jesus finden würde? Und dieser Saulus sitzt nun da in Damaskus und nutzt seine Zeit. Er ist nicht nur verunsichert, sondern er handelt. Er fastet, heißt es, und er betet. Er hat nichts gegessen und nichts getrunken. Er braucht in den Fragen, die ihn beschäftigen, offensichtlich Klarheit. Wer ist dieser Jesus? Und auch die Frage, wer ist dieser Jesus denn für mich? Und deshalb findet er ins Gebet hinein. Das Gebet wird ausdrücklich erwähnt, weil es auch Auswirkungen auf das Leben dieses Mannes hat. Jesus hat ihm ein Bild, eine Vision geschickt. Das wird ein Mann namens Hananias kommen und du wirst wieder sehend werden. Und Jesus fügt hier Dinge zusammen, die dann nicht zufällig zusammengekommen sind. Ein Puzzleteil greift ins andere und so kommt es zur größten Lebensveränderung im Leben dieses Mannes. Lebensveränderungen durch Krisen, ich habe es vorhin angedeutet, werden immer wieder einmal erzählt. Und ich habe angefangen heute mit dem Stichwort, mich faszinieren Berichte, wo Menschen eine Entscheidung getroffen haben, die ihr Leben verändert haben. Martin Luther ist einer dieser Männer gewesen, die eine solche Lebensveränderung erlebt haben und hat schließlich zur Reformation in Deutschland beigetragen. Ich will kurz erwähnen, erzählen von Kostas Metallinos, ein Student der Mathematik in Athen. Sein Biograf beschreibt ihn folgendermaßen. Tatsache blieb, dass für Kostas damals das als Wahrheit galt, was Christus und seine Lehre schmähte. Überwältigender Hass und Lästerungen gegen Jesus Christus beherrschten das Herz des jungen, ungläubigen Mannes. Immer wieder betonte er gegenüber seinen Mitmenschen, das Christentum ist eine Lüge und eine Täuschung. Ein Jude wie Christus kann den Fortschritt in der Wissenschaft und der Menschheit nicht aufhalten. Diese Religion muss bekämpft und lächerlich gemacht werden, damit die Welt von diesem Irrtum Jesus Christus befreit wird. Und dann las er aufmerksam Bücher von Schriftstellern wie Voltaire, die sich eindeutig gegen das Christentum gestellt hatten. Er sammelte Beweise, um klar zu bekommen und auch andere davon zu überzeugen, dass man diesem Jesus nicht vertrauen kann. Und irgendwann kaufte er sich dann ein Buch von Chateaubriand mit dem Titel Der Geist des Christentums. Ein Buch, das sich positiv zum Christentum bekannte. Und er wollte es lesen, um noch mehr Argumente dagegen finden zu können. Und dieses Buch hat ihn am Ende so gepackt, dass er angefangen hat, andere Schriftsteller zu lesen, auch den Wissenschaftler Blaise Pascal, der sich deutlich für den Glauben an Jesus ausgesprochen hat, und schließlich fing er an, die Bibel selbst zu lesen. Ursprünglich wollte er selbst ein Buch, eine Broschüre herausgeben, warum dieser Jesus Christus nicht vertrauenswürdig ist. Und dann fängt er an, in der Bibel zu lesen. Und an einem Tag schießt ihm folgender Gedanke in den Sinn: Wenn du glaubst, dass Christus Gott ist, warum sprichst du jetzt nicht mit ihm im Gebet? Und dann fängt er an zu beten. Unter anderem sagt er: O Jesus, ich kannte dich nicht, darum kämpfte ich gegen dich. Ich danke dir, dass du auch mich angenommen hast. Ich verspreche dir, dass ich dir völlig gehören will und ich will dir dienen mit meinem ganzen Leben. Später wurde er Präses des Bundes Freie Evangelischer Gemeinden in Griechenland. Ein Mensch, der Jesus hasste und gegen die Christen vorging, und am Ende einer wurde, der leidenschaftlich auf der Seite Jesu stand. Und ich könnte so manche Geschichte bis in die heutige Zeit erzählen, wo Menschen solche Umkehr erlebt haben in ihrer Beziehung zu Jesus. Jetzt wechseln wir einmal ein bisschen die Szene und schauen uns den Hananias an, der auf der anderen Seite steht. Dieser Hananias hatte von Paulus gehört und war nicht begeistert von dem Vorschlag, den Jesus ihm machte: Mach dich auf den Weg und suche ihn auf in Damaskus in der geraden Straße. Schließlich hatte, das wusste Hananias, Saulus Vollmacht bekommen, die Christen gefangen zu nehmen, zu foltern und ins Gefängnis zu werfen. Hananias, das fällt auf, kennt offensichtlich die Stimme von Jesus. Denn als Jesus ihn anspricht, weiß er gleich, wer da mit ihm redet. Hananias hört seinen Namen und er antwortet erstmal sehr offen: Herr, hier bin ich. Also er ist bereit, sich ansprechen zu lassen und auch bereit zuzuhören. Aber den Vorschlag findet er jetzt nicht cool, da nach Damaskus zu gehen und Saulus zu besuchen. Er hat große Einwände, aber er ist bereit, sich von Jesus gebrauchen zu lassen. Und Jesus geht, das finde ich auch interessant, auf seine Einwände ja ein. Er kriegt schon mit, dass diesem Mann jetzt gerade das Herz in die Hose rutscht. Und deshalb sagt Jesus ihm sehr deutlich: Dieser Saulus hat angefangen zu beten. Das ist ja nichts Besonderes. Saulus hat sein Leben lang gebetet. Aber was den Unterschied offensichtlich ausmacht: Jetzt betet er nicht nur zu Gott, jetzt betet er zu Jesus. Da verändert sich etwas in seinem Leben. Das nimmt Hananias wahr. Und deshalb lässt er sich auf diesen Weg ein, geht zu Saulus, redet mit ihm, betet mit ihm. Dieser Saulus erlebt seine Bekehrung. Er wendet sich an diesen Jesus Christus, übergibt ihm sein Leben. In aller Konsequenz, unser Leben verändert sich. Interessant ist die Reihenfolge, die dann da steht, was passiert. Er hat ja 3 Tage nicht gegessen, nicht getrunken wahrscheinlich auch. Und dann heißt es, als er zum Glauben gefunden war, ließ er sich als erstes taufen und dann hat er was gegessen. Ihm war die Gottesbeziehung offensichtlich so wichtig geworden, dass sie wichtiger war als das Essen. Nach 3 Tagen nichts zu essen, hätte er wahrscheinlich Kohldampf gehabt. Aber es war die Taufe ihm erstmal wichtiger. Wir machen uns nichts vor, so klar und so eindeutig wissen wir nicht immer, wohin Jesus uns sendet, so wie den Hananias. Aber das sind schon mal Sternstunden, wenn du einen Impuls von Gott aufnimmst und dich auf einen Weg machst. Und im Grunde baut Gott so Gemeinde. Im Grunde wächst so sein Reich, dass Menschen, die zu ihm gehören, seine Impulse aufnehmen und sie umsetzen. Und ich weiß nicht, wo oder wie häufig du solche Impulse in deinem Leben wahrnimmst, ob du achtsam bist darauf, innerlich bereit hinzuhören. Als meine Frau aus Ostfriesland zurückkam, sie hatte unser fünftes Enkelkind dort besucht und die Familie und da ein bisschen unter die Arme gegriffen, kam sie mit dem Zug zurück. Das war so eine kleine Odyssee, so wie bei dir, Iris, gestern. Ich sage immer, das letzte Abenteuer in Deutschland ist Bahnfahren. Und sie war an einem Bahnhof irgendwo hängen geblieben und sah einen Mann gebückt irgendwo stehen und nahm den Impuls auf, sprich mit ihm. Sie redete mit ihm, der hatte Rückenschmerzen, das ging ihm nicht gut. Und so im Laufe des Gespräches sagte sie: Ich bin Christ, darf ich für Sie beten? Der war offensichtlich überrascht. Aber er war so überrascht, dass er sagte: Ja, Sie dürfen für mich beten. Das hat meine Frau dann sehr freimütig getan. Ich kann jetzt nicht von Erfolg reden, dass seine Rückenschmerzen sofort weg waren. Ich kann auch nicht von Erfolg reden, dass dieser Mann sich gleich bekehrt hat. Aber ich würde gerne mal Mäuschen spielen, was im Laufe jetzt der nächsten Wochen in seinem Leben passiert. Aufgrund dessen, dass da ein fremder Mensch ihn angesprochen hat und für ihn mit ihm gebetet hat. Impulsen nachgehen und wahrnehmen, darauf vertrauen, Gott wird etwas daraus machen. So baut er sein Reich. Klar, nicht jeden Tag wurde Hananias mit irgendeinem Auftrag irgendwo hingeschickt, aber hier war es offensichtlich so und es war wichtig, dass dieser Feind Jesu zu einem Freund Jesus, von Jesus wird. Von Hananias wird in der Bibel nicht mehr gesprochen. Er taucht nicht mehr auf, dieser Mann, obwohl er so wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich in der Gemeinde und im Reich Gottes ganz viel verändert. Denn von da an ist von Saulus und von Paulus die Rede, was er tut. Wir kennen seine Briefe und wie er Menschen zum Glauben führt, wie er bis nach Europa kommt. Deshalb sitzt ihr heute Morgen hier, weil ein Saulus zum Paulus geworden ist. Und das ist etwas, worüber wir uns, glaube ich, von Herzen freuen können, dass Jesus auch seine Feinde gewinnen kann und will. Saulus weiß, wohin er gehört. Er bleibt bei den Jüngern in Damaskus und er predigt offensichtlich schon sehr früh gleich von diesem Jesus in den Synagogen, also in den Gottesdiensten dort. Das kommt da nicht gut an. Jetzt erlebt er, was er selber vorher getan hat, nämlich Stress. Es kommt Streit auf, man will ihm ans Leder und er muss in einer Nacht- und Nebelaktion in einem Korb über die Stadtmauer herabgelassen werden, um fliehen zu können. Und dann macht er sich auf den Weg nach Jerusalem und in Jerusalem weiß er wieder, wo er hingehört, nämlich er möchte auch dort in die Gemeinde zu den Christen. Und auch da braucht es jemanden, es hat wahrscheinlich in Damaskus einen Hananias gebraucht, um ihn in die Gemeinde zu führen. Und hier in Jerusalem braucht es einen Barnabas, der ihm hilft, in die Gemeinde hineinzukommen. Und so geht es Schritt für Schritt im Leben dieses Mannes weiter. Was ich euch heute Morgen sagen möchte, sind eigentlich nur zwei Dinge. Das erste, sei achtsam auf das, was Jesus dir sagt. Wenn er dir Impulse in dein Leben gibt, hab den Mut, ihnen nachzugehen. Und ein zweites, wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann kannst du auch auf solche Impulse achten. Sie sind nicht immer so radikal wie bei einem Saulus, aber Jesus meldet sich in deinem Leben zu Wort. Da bin ich mir sicher. Und vielleicht ist ein Schlüssel der gleiche Schlüssel wie bei Paulus, dass er anfängt, zu Jesus zu beten. Vielleicht ist das ein Schlüssel in deinem Leben, dass wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Jesus anfangen soll, einfach anfängst, mit ihm zu reden. Und jetzt komme ich nochmal auf die Zahl 3 zu sprechen. Vielleicht betest du nicht nur 3 Minuten in der Hoffnung, dass sich dein Leben verändert und dass in der Beziehung zu Jesus bei dir etwas neu wird. Vielleicht hältst du es 3 Tage oder vielleicht 3 Monate durch. Und ich bin davon überzeugt, in deinem Leben wird sich etwas bewegen, weil dieser Jesus dich darauf einlässt. Und vor allen Dingen, weil er will, dass du zu ihm gehörst. Und ich würde zum Abschluss gerne hier mit uns beten und auch gerne so stellvertretend ein Gebet für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte mit diesem Jesus vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben ins Gespräch kommen, dann kannst du dich so innerlich diesem Gebet anhängen und es vielleicht dann in deinen eigenen Worten zu Hause in den nächsten Wochen für dich beten. Ich lade euch zum Gebet ein. Herr Jesus Christus, das sind schon bewegende Geschichten, die da in deiner Bibel stehen, Berichte von der Umkehr von Menschen. Und beeindruckend ist die von diesem Saulus, von dem, wie wir da sagen, zu einem Paulus geworden ist, dem du dich in den Weg gestellt hast, weil er es anders vielleicht nicht verstehen wollte oder konnte, aber vor allen Dingen, weil du ihn wolltest, als jemand, der zu dir gehört, ihn retten wolltest, aber auch etwas mit seinem Leben vorhattest, um damit Gemeinde zu gründen, Gemeinde zu bauen und Menschen zu dir zu führen. Und Herr Jesus, ich habe dich so in meinem Leben nicht erlebt und will dir das einfach so nochmal sagen, dass mich das, was ich ja höre, herausfordert, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben mit dir zu reden. Nicht einfach gleichgültig zu sein, sondern mich auf dich einzulassen. Und ich will dir sagen, dass ich vielleicht mit dir erstmal gar nichts anfangen kann. Aber ich will mich öffnen für das, was du in meinem Leben bewegen willst. Und wenn du mir begegnen möchtest, dann schenke solche Begegnungen. Und öffne so mein Herz für das, was du in meinem Leben tun willst. Ich kann noch nicht mal sagen, dass ich mich nach dir sehne, aber ich habe etwas wahrgenommen von deiner Sehnsucht zu mir. Und dass ein Platz in deinem Herzen ist für mich. Und dass du mich bei deinem Namen kennst, bei meinem Namen kennst und mich bei meinem Namen nennst. Und so öffne ich mich und mein Herz dir gegenüber. Bin gespannt auf das, was du tust. Und will mich gerne auf dich einlassen. Amen.